Seit der Wiedervereinigung der Bundesrepublik und der DDR haben immer wieder rechtsterroristische Angriffe das Land heimgesucht. Und manchmal fühlt es sich an wie ein Flashback. Man wird zurückversetzt in die aggressive Stimmung der 90er Jahre. Eine Phase, von der man dachte, dass sie sich nicht mehr wiederholt. Deutschland in den letzten 5 Jahren. Der CDU-Politiker Walter Lübcke wird in seinem Haus in Wolfhagen wegen seiner Haltung in der Flüchtlingspolitik erschossen. Versuchter Anschlag auf eine Synagoge in Halle am jüdischen Feiertag Yom Kippur. Eine Shisha-Bar in Hanau wird Zielscheibe eines Anschlags. 10 Menschen sterben. Eine Flüchtlingsunterkunft in Großströmkendorf bei Wismar in Mecklenburg-Vorpommern, in der Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht wurden, steht in Flammen. Trotz allem hat sich die Bundesrepublik heute international als ein Einwanderungsland etabliert. Gerade große Kriege wie in Syrien, im Irak, Afghanistan und der Ukraine haben den Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland verstärkt. Die deutsche Gesellschaft ist diverser geworden. In dieser letzten Folge geht es daher um einen Rückblick nach vorne. Wie ist das gesellschaftliche Klima in Deutschland? Welche Rolle spielt Integration und wie hat sich unsere Integrationspolitik in den letzten Jahren entwickelt? Und wie geht Generation Z mit Rassismus um?
Ich bin Melissa Schirifolo, Autorin dieser Podcast-Folge. Wie circa 13% der Bevölkerung gehöre ich zur Generation Z. Ich bin Deutsche mit Wurzeln in der türkischen Kultur. Gemeinsam mit dem Journalisten Hüseyin Topel möchte ich herausfinden, welche gemeinsame Zukunft uns in diesem Land erwartet. Viele Dinge in dieser Folge möchte ich genau so erzählen, wie ich es ganz persönlich erlebt und erfahren habe. Eine Sendung erregt meine Aufmerksamkeit. Es ist das ZDF-Magazin Royal, die Late-Night-Satire-Show von Jan Böhmermann. Ich sehe zunächst Ausschnitte davon in den sozialen Medien. Viele verbreiten Clips aus der Folge mit dem Hashtag NSU-Akten. NSU, das sagt mir was. Ich suche schnell bei Google danach. Natürlich, nationalsozialistischer Untergrund. Was ich damit verbinde? Rechtsextremismus und eine Neonazi-Terrororganisation. Woher ich das weiß? Aus der Schule. Als der NSU im Jahre 2000 damit begann, Menschen zu töten, kam ich gerade zur Welt. Als sie 2007 das erste Mal einen Menschen töteten, war ich in der Grundschule. In diesen 7 Jahren ermordete diese Terrororganisation von der Öffentlichkeit größtenteils unbemerkt 9 Migranten und Migrantinnen und eine Polizistin. Insgesamt verübten sie 43 Mordversuche. Unbemerkt. Unbemerkt? Irgendwie kaum zu glauben.
Mein Name ist Hüseyin Topel. Wer die vorigen Folgen dieser Podcast-Reihe gehört hat, der kennt mich bereits. Ich kam genau 10 Jahre vor Melissa auf die Welt. In Köln-Korweiler habe ich 10 Jahre gelebt. Erst mit 10 Jahren hatte ich deutsche Freunde. Denn damals sind wir nach Solingen gezogen. Mein Vater, Sohn eines türkischen Gastarbeiters, kam mit 12 Jahren hierher, machte irgendwie über Hauptschule, Gesamtschule und Studium seine Approbation zum Pharmazeuten. In Solingen fand er seine berufliche und perspektivisch neue Heimat. Diese Stadt mit der Geschichte eines Mordanschlags 1993 auf eine türkische Familie schreckte ihn nicht ab. Das Vertrauen in den deutschen Staat war offenbar noch da. Und die Hoffnung, dass sich das nicht nochmal wiederholt, ist groß. Als der nationalsozialistische Untergrund öffentliche Aufmerksamkeit erlangte, war ich bereits 21. Da hatte der NSU schon 10 Menschen auf dem Gewissen. Nur weil sie so aussahen wie ich. Für mich war das ein Schock. Und für meine Eltern auch.
Ich erinnere mich nicht an Gespräche zwischen meinen Eltern. Als der NSU aufflog, war ich 11. Zu klein, um das ganze Ausmaß zu begreifen. Dann ereignete sich der Mordanschlag in Halle. Da war ich 19. Und ein Jahr danach war der Anschlag in Hanau, bei dem 9 Menschen ermordet wurden. Da war ich 20. Erst da habe ich angefangen zu realisieren, was hier eigentlich vor sich geht. auch durch die Verbreitung von Videomaterial in den sozialen Medien. Insbesondere in Hanau habe ich mich sehr betroffen gefühlt, denn der Mordanschlag in Hanau traf Jugendliche, die sich lediglich einen schönen Abend machen wollten. Der Mörder wählte sich als Ziel eine Shisha-Bar aus. Hey Hüseyin, der Anschlag von Hanau. Ich frage mich, wieso eigentlich ausgerechnet eine Shisha-Bar als Anschlagsort? Warum wählte der Mörder ausgerechnet einen Ort aus, an dem sich deutsche Jugendliche treffen? Ich meine deutsche Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund.
Darüber habe ich nicht wirklich nachgedacht. Vielleicht ist er da immer wieder dran vorbeigegangen und sah Leute, gegen die er ein Gefühl von Hass entwickelt hat. Ich finde, dass die Jugend in diesem Land auch durch den Einfluss von Social Media ähnlich aussieht. Kleider machen Leute. Jugendliche, die in Shisha-Bars gehen, ziehen sich ähnlich an, schminken sich ähnlich. So sehen Deutsch-Deutsche und Neudeutsche vielleicht ähnlich aus.
Ja, das kann sein, aber diese Orte gelten seit Jahren als Safe Spaces für uns. Dort hat man sich mit Freunden getroffen und, wie wir es sagen, gechillt. Vielleicht hatte das aber auch mit der Berichterstattung zu tun. Während meiner Recherche habe ich gesehen, dass beispielsweise in NRW Shisha-Bars oft mit ausländischer Clan-Kriminalität in Verbindung gebracht werden. Der NRW-Innenminister Herbert Reul führt Razzien gegen Shisha-Bars durch und lässt sich dabei medial in Szene setzen. Es sei ein nötiges Durchgreifen gegen eben jene Clan-Kriminalität. Dabei lese ich in öffentlichen Polizeiberichten danach, dass es sich um einfachere Verstöße wie Hygienemängel und unverzolltes Tabak handelt.
Naja, Clan-Kriminalität ist in Deutschland ein reales Problem. Auch schon vor den Shisha-Bars gab es Razzien gegen deren Locations. Das waren dann damals häufig Kfz-Werkstätte, Imbissbuden oder Wettbüros. Gefunden wurde bei solchen Razzien Schwarzgeld, Drogen und sogar Waffen. Eigentlich muss man sich die Frage stellen, warum es heute so viele Shisha-Bars in Deutschland gibt. Vielleicht weiß es der Soziologieprofessor Aladin El-Mafalani, Inhaber des Lehrstuhls für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück.
Wenn man sich damit auseinandersetzt, warum gibt es diese Bars auf einmal, dann hat das eigentlich zwei Gründe. Einmal konnte man damit Geschäft machen, ne? Und deswegen haben sehr viele, gerade Menschen, die Wurzeln haben in den Ländern, wo Shishas geraucht werden, sowas eröffnet. Aber warum konnte man damit Geld machen? Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil bestimmte Menschen regelmäßig woanders nicht reinkamen, in Diskos, in Clubs und so, kamen da nicht rein. Also haben die sich, weil sie mittlerweile so viele sind, Orte geschaffen, wo sie auf jeden Fall reinkommen. Also aus rassistischen Gründen haben wir Shisha-Bars. Nicht nur ausschließlich aus rassistischen Gründen, aber auch.
Eine gewagte These. Aber in einer solchen Shisha-Bar in Hanau hat am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Mörder 9 Menschen umgebracht.
Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashimi, Mercedes Kiapaç, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov. Say their names.
Das beschäftigt mich. Auch mich hätte es treffen können. Wieso konnte das nicht verhindert werden? Sind das wirklich immer nur Einzeltäter? Berichte über Neonazis in geheimen Telegram-Gruppen beunruhigen mich. WhatsApp-Gruppen von rechtsradikalen Polizeibeamten fliegen auf. Wem vertrauen? Ich habe Angst. In was für eine Zukunft bewegen wir uns eigentlich?
Melissa, wusstest du, dass das Buch Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin zwischen 2010 und 2011 insgesamt 21 Wochen lang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste stand? Immer noch verkauft sich das Buch gut. Nicht nur die rassistischen Thesen darin stören mich, auch die positiven Kommentare über das Buch in dieser digitalen Bestellplattform treiben mich um. Schau mal, wie sich einige Käuferrezensionen so anhören. Löwenbecker. Ein Meisterwerk, ein Meilenstein. Ottmar, hervorragend. Helga Eichinger, die Wahrheit. Herr Sarrazin war da seiner Zeit weit voraus und hat den komplett richtigen Durchblick. Mittlerweile muss man in Deutschland ja aufpassen, was man sagt.
Krass. Denkst du, den Leuten ist überhaupt bewusst, was die da schreiben? Was das eventuell bei einer Mitbürgerin wie mir auslösen könnte? Oder meine Eltern, die hier leben, arbeiten und Steuern zahlen wie alle anderen auch? Schau mal, was für Thesen Sarrazin in seinem Buch aufstellt. Weit ausgeprägter noch als andere Migrationsgruppen haben Muslime in Deutschland eine unterdurchschnittliche Beteiligung am Arbeitsmarkt, unterdurchschnittliche Erfolge im Bildungswesen und eine überdurchschnittliche Quote an Transferleistungsempfängern sowie überdurchschnittliche Beteiligung der Gewaltkriminalität. Auch der Soziologe Aladin El-Mafalani kennt das Buch und die Thesen gut. Ebenso den negativen Einfluss auf gut integrierte Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.
Alle reden und auf einmal ist nicht mehr ein Drogenhändler sonst was, sondern der türkische Gemüsehändler. Der ist auf einmal der Untergang des Abendlandes und damit haben sich viele angesprochen gefühlt. Das sind ihre Eltern. Also das selbst wenn man selber Jura studiert hat. Wir haben selber Interviews geführt. Das sind Juristen, die könnten sagen, ich bin nicht angesprochen. Aber die haben gemerkt, die meinen meinen Vater. Und das kann einen unter Umständen noch aggressiver machen, als wenn man selber angesprochen wurde.
Meine Wahrnehmung verändert sich allmählich, mein Blick ist geschärft. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Mahnmal in Solingen, eines mit vielen Ringen und einem Hakenkreuz in der Mitte. Als ich vor einigen Jahren im Bus daran vorbeigefahren bin, dachte ich, es hätte was mit Antisemitismus zu tun. Erst jetzt erfahre ich, dass das Mahnmal der Ermordung von 5 türkischen Frauen gewidmet ist. Und dass der Name Mevlüt Genç etwas damit zu tun hat. Wir kennen sie aus der Folge 2 dieser Podcast-Reihe. Und ich merke, dass mich der Einzug der in großen Teilen rechtsextremen AfD ins deutsche Parlament mehr beschäftigt, als ich es zuvor dachte. Nicht nur das. Auch als europäisch aufgewachsene Person sehe ich neben unseren Rechtspopulisten die französische Rassemblement National oder die italienische Fratelli d'Italia im Europäischen Parlament ihr Unwesen treiben. Und in unseren Talkshows geht es immer noch um Integration.
Ich glaube, das größte Integrationshindernis ist, dass wir über einen Integrationsbegriff sprechen, der auf einseitiger Anpassung basiert. Das heißt, wir vergessen, dass...
Eigentlich fühle ich mich durch diese Debatten nicht angesprochen. Trotzdem nervt es mich und lenkt meine Aufmerksamkeit darauf. Es ist richtig, dass Personen, die in unser Land ziehen, sich mit den deutschen Werten arrangieren müssen und sie zumindest respektieren. Für diese Personengruppe ist und bleibt der Begriff Integration wichtig. Aber ich? Ich bin schon längst Teil dieser Gesellschaft. Ich bin hier geboren. Für mich gibt es gar keine andere Gesellschaft. Dennoch merke ich, dass mich einige für fremd halten. Weil mein Nachname türkisch ist. Und das habe ich im Alltag auch oft gespürt. Ich weiß noch genau, wie ich auf dem Gymnasium meine türkische Seite aktiv abgelegt habe. Ich habe die türkische Sprache ignoriert. Deswegen habe ich auch angefangen, meinen Nachnamen statt Şerifoğlu, Serifoglu auszusprechen. Ich wollte mich anpassen und so deutsch wie möglich rüberkommen. Als meine Mutter Lahmacun, Quatsch, türkische Pizza, für die Schule einpacken wollte, habe ich protestiert. Nein, auf keinen Fall. Ich will ein ordentliches Butterbrot zur Pause. Und keine Trinkpäckchen von Aldi, nur Wasser in der Aluflasche. Das ist ja peinlich. Natürlich ist das jetzt total überspitzt, aber so habe ich mich gefühlt. Heute finde ich, dass das sehr schade ist, da doch meine türkische Kultur unbestreitbar Teil meiner Persönlichkeit ist. Eine kulturelle Kombination meiner türkischen und deutschen Seite ist absolut möglich. Ich meine, ich bin hier geboren, ich kenne die Werte, ich halte mich an das Grundgesetz.
Integration ist im Grunde genommen ein Platzhalter für die Herstellung von Anerkennung, von Chancengerechtigkeit und von Teilhabe in pluralen Gesellschaften. Und Anerkennung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe betreffen eben nicht nur MigrantInnen und ihre Nachkommen, sondern der Integrationsbegriff beinhaltet eben die ganze Gesellschaft als solches mit einem Ziel. Und das Ziel ist eben die maximale Herstellung dessen, was in Artikel 3 Grundgesetz versprochen wurde, nämlich dass kein Mensch aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung, seiner Religion etc. benachteiligt werden darf.
Hallo Frau Forutan, Sie sind Gesellschaftswissenschaftlerin und Leiterin des Deutschen Instituts für Migration und Integrationsforschung. Können Sie mir sagen, was Integration überhaupt bedeutet? Integration betrifft also die Gesellschaft als Ganzes. Aber das Ziel der Integration wird auf Menschen mit Migrationshintergrund abgewälzt. In diesem Narrativ gibt es ein Wir und es gibt ein Die. Abweichende Verhaltensweisen in Bezug auf Normen und Werte lösen eine Generaldebatte über Integration aus, wenn die Personen einen Migrationshintergrund haben.
Rund eine Woche sind seit der Silvesternacht mit den Angriffen auf Einsatzkräfte vergangen. Heute ging es im Berliner Innenausschuss um das Thema. Allein in der Hauptstadt seien bereits mehr als 100 Verfahren wegen der Attacken auf Polizei und Feuerwehr eingeleitet worden.
In der Silvesternacht 2022 auf 2023 kam es unter anderem in Berlin-Neukölln zu Krawallen. Jugendliche haben mit Feuerwerkskörpern auf Feuerwehrkräfte und die Polizei geschossen. Absolut inakzeptabel. Alle waren zu Recht empört. Soweit absolut verständlich.
Ein Schwerpunkt, die Motivation der Täter und welche Rolle der Migrationshintergrund spielt, den rückte die CDU in den Mittelpunkt mit der Frage nach den Namen der deutschen Randalierer.
Wir wollten auch konkret nach Personen fragen, weil wir der festen Überzeugung sind, die bisherige Politik, bestimmte Themen nicht anzusprechen, zu verschweigen oder zu relativieren, sind gescheitert.
Indem sie hier nach Vornamen der Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit gefragt hat, da spalten sie, da grenzen sie aus.
Nancy Faeser, die sozialdemokratische Bundesinnenministerin, schrieb via Twitter: Wir müssen gewaltbereiten Integrationsverweigerern in unseren Städten die Grenzen aufzeigen. Mit harter Hand und klarer Sprache, aber ohne rassistische Ressentiments zu schüren. Eine Debatte, in der es um Vandalismus sowie fehlenden Respekt gegenüber Rettungsdiensten, der Polizei und Feuerwehr gehen sollte, wurde ein Integrationsproblem. Die Straftaten rückten in den Hintergrund, die Frage nach der vermeintlichen Herkunft der Täterschaft in den Vordergrund.
Die Debatte über die Ereignisse in der Silvesternacht in den letzten Tagen hat noch einmal gezeigt, dass wir es auch 2023 leider nicht schaffen, solche Debatten über in unserem Einwanderungsland solche Themen zu diskutieren, ohne dabei rassistische Ressentiments zu bedienen. Und klar ist, wir müssen die Täter von Silvester nach ihren Taten beurteilen und nicht nach ihren Vornamen.
Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Rehm Alabadi Radovan, zeigte sich entsetzt. Ich teile ihr Entsetzen. Diejenigen, die diese Debatten führen und undifferenziert rassistische Ressentiments bedienen, verkennen die Fakten.
40% aller Kinder unter 18 haben einen Migrationshintergrund. Das Selbstbewusstsein ist ein viel stärkeres, ein neueres. Das geht auch gar nicht mehr mit dieser Idee, dass wir wollen dazugehören. Wir können euch beweisen, dass wir auch mit Messer und Gabel essen können. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Ja? Also jetzt ist ein ganz neues Diktum, sich selbst jetzt in allen möglichen Formationen zu bezeichnen, egal ob als Ausländer, als neuer Deutscher, als Kennex, wie auch immer die Begriffe sind, die alle verhandeln sich jetzt in einem Setting, in dem tatsächlich die Zugehörigkeitsfrage gar nicht mehr die dominante ist. Die Frage, die sich jetzt neu stellt, ist eine neue Gleichheitsfrage nach eben struktureller Gleichheit, Antidiskriminierung, Antirassismus. Es ist nicht mehr so sehr die migrantische Frage an sich und die Frage, können wir Deutschland jetzt endlich umdefinieren in ein plurales Einwanderungsland? Das ist passiert. Check. Jetzt kommt einfach die nächste Phase. Und die spannende Phase da drin ist, dass wir massiv Aufstiege von migrantischen Personen feststellen können. In allen Ebenen. Egal, ob es Medien sind, egal, ob es Sport sind, egal, ob es der popkulturelle Raum ist, da sind wir es gewohnt. Es passiert aber zunehmend eben auch in sichtbaren anderen Berufen, politischen Berufen. Es passiert aber auch in relevanten Vertrauensberufen. Und wir sind viele. Und wir sind WissenschaftlerInnen, wir sind PolitikerInnen, wir sind ÄrztInnen, wir haben einen Impfstoff für die Welt erfunden und wir sind verdammt viele Leute hier.
Der in Deutschland entwickelte Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus wurde von den beiden deutsch-türkischen Medizinern Özlem Türeci und Ugur Şahin entwickelt. Der neue Bundesagrarminister ist der Deutsch-Türke Cem Özdemir von Bündnis 90 Die Grünen. Diese Liste lässt sich problemlos erweitern. Hier halten wir mal kurz inne und lassen uns auf ein kurzes Resümee von Aladin El-Mafalani ein.
Du thematisierst es in Büchern, Schriften, Interviews und auch im Podcast. Wie schneidet Deutschland in deiner wissenschaftlichen Betrachtungsweise als Einwanderungsland eigentlich ab?
Also man kann, ich würde jetzt mal sagen, so in drei Phasen das einteilen. Ne? Am Anfang Das war die Zeit der Gastarbeiter, also Arbeitsmigration. Auch Flucht fand da statt, also natürlich auch in den 70ern besonders.
In den 70er Jahren sei die Bundesrepublik ein Einwanderungsland für Arbeiter gewesen. Das Ziel war ein produktiver Aufenthalt mit dem klaren Vorhaben einer Rückkehr nach einer bestimmten Frist. Ursprünglich nach 2 Jahren. Also Gastarbeiter. Die Gesellschaft war nicht offen, weil davon auszugehen war, dass die Gastarbeiter wieder gehen. Damit waren die Gastarbeiter auch weitestgehend einverstanden. Von einer Integrationspolitik in dieser Phase könne man nicht reden. Ebenso war das Verlangen nach Integration bei den Gastarbeitern gering. Mit dem allmählichen Nachzug der Familien der Gastarbeiter gab es dann eine andere Entwicklung.
Man hat gemerkt, oh je, die könnten bleiben, wir müssen gucken, was man da machen kann und so. Ich sag mal so amateurhafte Versuche, Teilhabe und Integration hinzubekommen. Und da wurde es schon besser mit sozusagen das Ende. Im Ende dieser Phase kamen die Menschen aus Bosnien-Herzegowina, der Bosnienkrieg, die Flüchtlinge also in den 90ern. Interessanterweise, da vor dem Hintergrund finden die ganzen Pogrome und rechtsextremen Anschläge statt.
Damit sind eine Reihe von Anschlägen in der Bundesrepublik zwischen den Jahren 1991 und 1993 gemeint. Neonazis setzten 1991 in Rostock-Lichtenhagen eine Flüchtlingsunterkunft in Brand, in dem vietnamesische Gastarbeiter der DDR untergebracht waren. Darauf folgten die Brandanschläge in Mölln, bei dem eine türkische Frau und ihre beiden Töchter in ihrer Wohnung starben, und schließlich 1993 in Solingen, bei dem 2 Frauen und 3 Töchter der türkischen Familie Gensch den Flammen zum Opfer fielen. Doch auf diese Zeit folgte laut Elmar Falani eine Phase, in der sich Deutschland zunehmend öffnete und Integration wichtiger wurde.
Das heißt, die erste Generation hatte keine Chance. Deren Kinder fangen Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre an, aufzusteigen.
Dann fand erstmal lange nicht viel statt. Doch mit dem Ausbruch des Krieges in Syrien kamen 2015 Hunderttausende Syrerinnen und Syrer sowie Personen aus umliegenden Ländern wie dem Irak nach Deutschland. Aladin Elmar Falani sieht, dass Geflüchtete aus Syrien
haben nach 5 Jahren besser Deutsch gesprochen in Wort und Schrift, sich am Arbeitsmarkt etabliert und so weiter, als diejenigen, die seit 50 Jahren da sind.
Das habe nicht damit zu tun, dass die Syrerinnen und Syrer besonders talentiert darin seien, Sprachen zu lernen. Es liege zunehmend an den Angeboten der deutschen Gesellschaft für neue Zugewanderte. Dass Deutschland der 70er Jahre, in das Elmar Falanis Vater aus Syrien kam, sei rassistisch gewesen.
Und zwar offen und direkt und die Mehrheit.
Die 3. und 4. Generation der Personen mit einem Migrationshintergrund bringen aktive Leute hervor. Sie wollen an der Entwicklung dieser Gesellschaft teilhaben. Eine von ihnen ist Selin İzel Günaydın aus Dortmund. Die 23-jährige Deutsch-Türkin studiert Germanistik und Philosophie fürs Lehramt. Wir treffen uns in einer kleinen Konditorei in Hilden und bestellen Kaffee und Kuchen. Selin beobachtet den Wechsel in der Gesellschaft.
Die Universitäten sind durch und durch geprägt von Menschen mit Migrationshintergrund. Egal, ob man jetzt an einer technischen Hochschule ist, in den Ingenieursbereichen oder auch bei Lehrern vor allem. Also man hat ganz viele Lehrer, die jetzt einen Migrationshintergrund haben, was vor 10 Jahren vielleicht nicht so der Fall war.
Selin ist Mitglied in der CDU, neuerdings Stipendiatin der Deutschlandstiftung Integration. Dennoch erlebt auch sie immer wieder problematische Situationen. Ein Erlebnis aus dem ersten Semester habe sie ganz besonders getroffen.
Als ich dann zur Vorbesprechung für eine Hausarbeit zu meiner Dozentin ging und ich dann mit ihr saß und sie dann irgendwann zu mir sagte, wissen Sie was, bei Ihnen erlebe ich das typische türkische Syndrom. Und dann meinte ich, was meinen Sie damit? Und dann sagte sie, ja, das erlebe ich bei allen türkischen Mädchen, die studieren. Die sind zwar in der Uni, aber die sind nicht darauf konzentriert, was die hier machen wollen. Die sind immer mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann fragte sie mich, ist Ihr Vater Akademiker? Und dann sagte ich, nee, was spielt das denn für eine Rolle, ob mein Vater Akademiker ist? Machte sie, ja, wenn Sie mir jetzt gesagt hätten, Ihr Vater ist Chirurg, dann hätte ich ja gesagt, okay, das ist was anderes. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, also ich war voll überfordert in der Situation, habe ihr versucht zu erklären, dass ich politisch engagiert bin, dass ich noch nie ein Problem mit der deutschen Sprache hatte, aber sie war irgendwie sehr voreingenommen in ihrer Ansicht, was mir auch so ein bisschen Angst gemacht hat, im Endeffekt die Hausarbeit bei ihr zu schreiben. Und das habe ich dann auch von einer Kommilitonin mitbekommen, dass ihre Hausarbeit mit einem Satz bewertet wurde, dass man merkt, dass sie nicht Muttersprachlerin sei. Und wo ich mir dann gedacht habe, ich lebe schon immer in Deutschland, Also ich war auf einer katholischen Grundschule, ich war auf einem Gymnasium, ich hatte Deutschleistungskurs, also irgendwie war die deutsche Sprache nie ein Problem für mich.
Wie erkennt man eigentlich, ob jemand bewusst oder unbewusst diskriminiert? Spielt das überhaupt eine Rolle?
Ich weiß nicht. Es ist so ein Bauchgefühl. Ich habe auch so eine Erinnerung wie Selin. Bei mir war das nicht an der Universität. Es ist eine Situation aus der Schule. Da weiß ich, dass die Person keinesfalls ein Rassist ist. Ganz sicher nicht. Aber was diese Lehrkraft zu mir gesagt hat, hat mich zutiefst verletzt.
Was ist passiert?
Wir hatten gerade Klausurphase. Mein Lehrer wandte sich dann wie aus dem Nichts zu mir und sagte, Hüseyin, weißt du, wenn ich deine Klausuren korrigiere oder Texte von dir lese, dann merke ich irgendwie, dass du kein Muttersprachler bist. Ich weiß nicht wieso, aber das spüre ich. Tja, was machst du dann? Ich saß am Tag der Klausur vor meinem Heft und war perplex. Sogar meine Handschrift war in dieser Klausur verrutscht. Normalerweise habe ich immer sehr schön geschrieben. Aber da war die Schönschrift futsch. Meine Gedanken wirr. Die Klausur war auch eine schlechte 4. Kann ich nicht vergessen. Und bis heute nicht nachvollziehen. Und du? Hast du auch so ein Erlebnis?
Ich habe den Vorteil, dass ich überhaupt nicht so aussehe wie eine Türkin.
Das stimmt. Du siehst aus wie eine waschechte Deutsche.
Aber mit dem Nachnamen verliere ich hinterher doch.
Ja.
Wir haben vor einiger Zeit bereits Studien veröffentlicht dazu, dass gerade in Schulen schon ab der ersten Klasse Ungleichheiten beginnen, die dann auch Spätfolgen haben für den weiteren Verlauf des Bildungsweges. Also mein Kollege Georg Lorenz hat eine Studie gemacht, in dem er nachweisen konnte, dass Kinder, die einen türkischen Namen haben, deutlich weniger von den Lehrkräften drangenommen werden, wenn sie sich melden oder wenn sie zum Beispiel kognitive Arbeitsleistungen, wenn die standardisiert abgefragt werden, Mathematiktests, Lesetests und so weiter, dass die Lehrkräfte von Anfang an danach befragt wurden, denken Sie, Person XY mit türkischem Namen schafft diesen Test? Und dann kommt ganz oft ein Negativbefund, nein, wird die nicht schaffen oder der nicht schaffen. Die haben dann ausgewertet, wie im Grunde genommen die Erwartungshaltung der Lehrkräfte ist und haben tatsächlich nachweisen können, die Erwartungen gegenüber türkeistämmigen Kindern sind deutlich geringer und die Erwartungen gegenüber osteuropäischen Kindern sind deutlich höher als der Durchschnitt der Personen ohne Migrationshintergrund. Und das bedeutet natürlich etwas, wenn Lehrkräfte etwas von einem erwarten, dann ist natürlich die Performance mit der Zeit höher. Man versucht, diese Erwartungsleistung zu erfüllen. Umgekehrt, wenn Sie nichts erwarten oder wenig erwarten, wird die Performance niedriger und das Ganze geht auch auf das Selbstbild über, weil die Einstellung, ich schaffe das sowieso nicht, so stark von der Lehrkraft auch mitgegeben wird, dass das dann einen Effekt hat auf den gesamten Bildungsverlauf. Das heißt, wir können sehen, Diskriminierung fängt schon beim Namen an. Wir müssen gar nicht weitergehen auf Stadtteile, auf Religion und so weiter, sondern es reicht der Name und in dem Falle war es egal, ob die Eltern dieses Kindes soziales Kapital haben oder nicht, ob sie, keine Ahnung, Pilotin sind und Universitätsprofessor, es reicht der türkische Name, damit die Lehrkraft weniger erwartet. Das sind alles Sachen, die da sind. Genauso wie wir wissen, dass bei gleicher Qualifikation, wenn man sich um einen Arbeitsplatz bewirbt, aber ein Kopftuch trägt, die Einladungsquoten deutlich geringer sind. Das hat eine Kollegin vom IZA schon vor langer Zeit nachweisen können. Also die empirischen Befunde für die Ungleichheitsbehandlung und strukturelle Diskriminierung und Rassismus liegen vor.
Der deutsch-tunesische Schauspieler Kais Seti ist gebürtiger Kölner. Ich treffe ihn in der Interimsspielstätte des Schauspiel Köln. Am Abend hat er eine Aufführung.
Also das hier ist das Theater. Komm, ich mache mit dir eine kleine private Führung. Ja, komm. Also das ist das Theater, Schauspiel Köln, wie man da sieht. Da steht da das Schild. Das sind die nächsten ganzen Performances, Auftritte und so, die gemacht werden. Und das hier ist, das ist auch ein schönes Wort, was ich gelernt hatte. Ne? Kanaken lernen ja immer dazu. Interimsspielstätte.
Okay.
Weil das Original Schauspiel Köln ist ja in der Stadt.
Okay.
Das ist nur die zwischenzeitige
Lösung.
Ja. Lösung. Und das Schauspiel Köln ist die zweite größte Skandalbaustelle nach dem Berliner Flughafen in Deutschland. Sollte eigentlich irgendwie, ich glaube so...
Wie bist du überhaupt Schauspieler geworden?
Ja, das war bei mir tatsächlich auch Glück wieder. Man muss auch manchmal Glück haben im Leben. Ich hatte eine gute Lehrerin. Frau Brinks, Viola Brinks. Wir treffen uns auch jetzt immer noch ab und zu, trinken Kaffee zusammen. Haben guten Kontakt. Sehr, sehr liebe, nette Frau, die auch nicht aufhören kann zu arbeiten. Eigentlich ist sie schon längst in Rente. Aber jetzt macht sie Unterstützung, Deutschkurse und so für Flüchtlinge und so. Und geht da auch voll auf. Aber ich hatte einfach Glück. Mein Bruder zum Beispiel hat eine Lehrerin, die war voll die Bitch. Und bei mir hätte ich normalerweise auch immer Ärger gekriegt. Aber die hat halt gesehen, so, hat gesagt zu meiner Mutter, der Junge hat Hummeln im Arsch, hat die gesagt. Der kann nicht ruhig sitzen und so. Heutzutage hätten die wahrscheinlich gesagt, ADHS, Medikamente, Sonderschule, ciao. Aber diese Frau war gut, die hat mein Talent gesehen, hat zu meiner Mutter gesagt, der muss in die Theater AG. Das ist zwar freiwillig, aber für KS nicht freiwillig. Der muss dahin, damit er seine überschüssige Energie da abbaut. Und dann war ich dann einfach von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse immer in der Theater AG, hab mein Ding da gemacht. Zirkus AG bin ich auch gegangen, Tanz AG, weißt du? Und dann habe ich diesen ganzen Scheiß gemacht und bin da einfach reingewachsen.
Ein Erlebnis von Kai Setti bei den Dreharbeiten für Netflix zeigt, dass rassistische Ressentiments weltweit vorkommen. Als der Schauspieler nochmal seine Szene durchgeht, liegt neben ihm ein Laptop einer bestimmten US-Marke. Der Hersteller ist Sponsor des Films und stellt nur eine Bedingung. Ausschließlich die positiven Protagonisten dürfen im Film mit ihren Geräten zu sehen sein.
Und ich sehe so im Augenwinkel, während ich meine Szene spiele, so hinten wie so eine Frau, so eine weiße, blonde Frau, eine Amerikanerin, mit dem Finger auf mich zeigt. Und ich denke so, hä, okay. Naja, und dann später gehe ich halt so in meinen Trailer und so und finde auf einmal so ein, ich habe das nicht mehr so weiter beachtet, ne. So meine Szene gespielt, meinen Job gemacht, Profi wie ich bin, ne. Und dann meine Szene gemacht und dann sehe ich in meinem Trailer so eine große Packung Pralinen, richtig teuer, und dann steht so ein Zettel so, I'm sorry und so. Und dann sag ich zu meinem Produzent und auch Kumpel, sag ich, ey, was geht denn da? Warum schenkt ihr mir das? Und so. Und dann erzählt er mir die Story, dass in dem Moment, als sie mit dem Finger auf mich gezeigt hat, hat sie gesagt, hey, das war aber nicht unser Deal, weil sie war die Supervisorin oder irgendwie so Managerin oder so ein Shit von aus Amerika geschickt zum Filmset, dass sie aufpasst, dass auch diese Vereinbarungen eingehalten werden. Und die hat dann gesagt, hey, das war aber nicht die Vereinbarung. Warum hat der Bösewicht ein Laptop da. Der darf das nicht benutzen in der Szene. Wir haben doch gesagt, der Deal ist, nur die Helden dürfen das benutzen. Und dann sagt er, Entschuldige, warum gehst du denn davon aus, dass der Böse ist? Hast du überhaupt das Drehbuch gelesen? Und da hat sie schon so irgendwie gemerkt, so, oh, ich bin hier gerade auf irgendwie falschem Terrain unterwegs. Die so, ja, nee, aber der ist doch der Bösewicht. Der so, warum? Aber mein Kumpel hat auch gut reagiert. Warum gehst du davon aus? Warum denkst du, dass der Böse ist? Und dann wurde ihr gesagt, hey, das ist unser Held des Films, das ist der Held des Films. Und hat dann gesagt, oh shit, das ist my dirty mind. So, das ist ihr dreckiger Kopf, dass sie so denkt. Und hat sich entschuldigt, hat Schokolade geholt. Und für sie war das schon so ein Awakening im Moment, wie man so schön sagt. So, ne? So eine Erwachung, dass sie gemerkt hat, sie hat gedacht, einfach ohne böse zu sein oder rassistisch, sondern einfach nur, weil da so ein Araber sitzt, hat sie gedacht, ja, das im Flughafen auch noch, das wird der Böse sein. So.
Die Vertreterin des Sponsors wird Kai Setti womöglich nie wiedersehen. Aber wie geht man mit Rassismus um, wenn es Personen betrifft, die man schon einige Jahre kennt, mit ihr gemeinsam arbeitet und sogar privat Zeit verbringt? Was macht man dann?
Aber jetzt zum Beispiel habe ich eine Situation, und das kann ich jetzt auch offen erzählen in dem Podcast, beziehungsweise ist mir das auch wichtig und ich mache das auch, ist, dass ich jetzt ein Stück spiele und ich weiß, dass da eine Kollegin von mir eine Rassistin ist. Ich habe das jetzt mitbekommen über zwei Ecken. Auf einer Party hat die so ein paar Sachen gesagt und ich habe auch Fotos gesehen und so. Und da habe ich gedacht, okay, die ist auf jeden Fall so eine AfD-Wählerin und so. Wie gehe ich jetzt damit um? So? Und das ist ja aber eine Kollegin von mir. Ist das okay, so eine Meinung zu haben? Oder soll ich das einfach ignorieren? Oder, also ich habe mir jetzt für mich vorgenommen, ich werde dir auf jeden Fall die kalte Schulter zeigen und irgendwie erstmal der zeigen so, ich weiß, ich habe mitbekommen, was da ist. Und ich bin auch voll pisst so, weil ich habe die sogar in mein Auto mitgenommen, habe die nach Hause gefahren, habe die sogar mal tunesische Süßigkeiten mitgebracht und so. Dann denke ich, was bist du denn für eine Rassistin, dass du das sogar annimmst? Dann sei doch mal eine richtige Rassistin und sag zu mir, ich nehme nichts von Ausländern an, oder? Wie kannst du denn mit mir auf der Bühne stehen, wenn du solche Leute wie mich hast? Ja? Und da frage ich mich, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und von außen wird mir gesagt, ja, mach da keine große Nummer draus. Sag ich, was? Wieso soll ich keine große Nummer draus machen? Soll ich jetzt vor der mich bücken oder wie oder was? Warum? Wovor habt ihr denn Angst? Dass der Betrieb nicht gestört wird oder wie oder was? Und ich bin echt so in der Bredouille so auch. Wie soll ich damit umgehen so? Wie geht man denn mit Nazis um? die aber ganz normal ihr Leben leben und arbeiten und einen Job haben. Und du weißt, der ist ein Nazi einfach. Der sagt, ich mag die AfD und was macht man denn da?
Wie mit Rassismus umgehen? Naika Furutan glaubt, dass Selbstbewusstsein ein richtiger Weg dafür ist.
Wir können sehen, dass mit jedem Aufstieg in bestimmte Sektoren, die wir dominieren, der Integrationsdiskurs in den letzten Jahren harscher geworden ist. Das heißt, wir haben es mit einer neuen Situation zu tun, die wir auch neu definieren müssen. Es geht gar nicht mehr so sehr um die Larmoyanz. Ja, und ich will jetzt nicht dieses Wort einfach so stehen lassen, um zu sagen, man stellt sich immer als Opfer dar. Im Gegenteil, das war richtig und wichtig, auf diese Ungleichheit aufmerksam zu machen. Ich denke aber, es ist notwendig, sehr viel selbstbewusster derzeit auf die Aufstiege hinzuweisen. Und es ist auch eine Falle, immer weiter in diesem Narrativ zu verbleiben, dass man kommt nicht an und man wird nicht durchgelassen, wenn man schon längst durch ist. Weil das verhindert die Rolle, weil man spielt dann immer zu dem Akteur, zu dem man beweisen möchte, dass man es eigentlich verdient hat, beachtet zu werden, während die eigentliche Rolle, die wir jetzt haben, ist, Netzwerke zu bilden und die Communities zu stärken.
Stärken der Communities durch digitale Möglichkeiten der Vernetzung schreitet dies bereits ganz natürlich voran. Mithilfe von Social Media werden Ungerechtigkeiten aufgedeckt und diskutiert. Selbst falsche Berichterstattungen, sogenannte Fake News, werden korrigiert. Der Fall der am 5. Februar 2022 in Berlin durch Rechtsextremisten angegriffenen Deutsch-Türkin Dilan Sözeri ist ein solches Beispiel. Erst hieß es in einschlägigen Medien, ein 17-jähriges Mädchen sei wegen des Verweigerns der Maske im öffentlichen Verkehr angepöbelt worden. Ein journalistischer Schnellschuss. Eine Falschmeldung. Nachdem sich das Opfer aus ihrem Krankenhauszimmer via Instagram persönlich meldet und die Wahrheit erzählt, wird die Berichterstattung korrigiert. Nun heißt es, eine Gruppe von Neonazis hat eine junge Frau krankenhausreif geschlagen. Niemand ist dazwischen gegangen. 25. Mai 2020, USA. Der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd wurde durch den weißen Polizisten Derek Chauvin getötet. Insgesamt 9 Minuten und 29 Sekunden kniete der Polizist auf dem Hals des unschuldigen George Floyd. Dieser flehte den Polizisten an und sagte, bitte, ich kann nicht atmen. 3 weitere Polizisten schritten nicht ein. Ein durch Passanten aufgenommenes Video, in dem zu sehen war, wie George Floyd letztlich erstickte, ging weltweit viral und kam auch in Deutschland an.
Und die Menschen, die jungen Leute, ich selber auch, habe das bei Twitter gesehen und die jungen Leute, die meisten jungen Leute bei Instagram, noch bevor es in den Nachrichten war. Das heißt, man war da voll dabei, das ist halt auch ein schreckliches Video und so. Die Aufmerksamkeit darauf, nicht bei Hanau und so weiter, sondern darauf. Und jetzt ist das Spannende. Das war auf der ganzen Welt so. Alle hatten das im Fokus, weil wenn was in den USA passiert, ist das überall auf der Welt wichtig. Und fast überall auf der Welt ist das Thema danach wieder verschwunden. In Deutschland nicht.
Genau das findet Elmar Falani erklärungsbedürftig.
Das hört sich paradox an, weil in den USA ein Mord stattgefunden hat von einem Polizist, weißen Polizisten zu einem schwarzen, unschuldigen Typen. Reden wir jetzt in Deutschland über strukturellen Rassismus, nicht mehr nur über Gewalt und nicht mehr nur über diese harten Dinge. Das ist super erklärungsbedürftig und eigentlich ist es nur erklärbar damit, dass alles schon da war, auch die Akteure, die Leute, sehr kompetente, kluge Aktivisten, die alles schon zurecht hatten und sie brauchten nur noch ein Mikro, das hingehalten wird. Und die Situation ist in Deutschland, das ist ein Hinweis darauf, wie viel vorher schon gut gelaufen ist und in vielen anderen Ländern gab es diese Vorentwicklung nicht. Und deswegen, so würde ich es erklären. Aber ich finde viel spannender, dass das Thema nicht mehr weggeht. Rassismus, Rechtsextremismus auch sowieso, aber auch allgemeiner struktureller Rassismus, nicht gewaltvoller Rassismus, ist ein Mainstream-Thema geworden. An dem kommt man auch nicht mehr vorbei. Und das dämmert jetzt gerade allen so langsam.
Auch struktureller, nicht gewaltvoller Rassismus kann dem Sog der sozialen Medien nicht entkommen. Sobald Themen unachtsam behandelt werden, gehen sensibilisierte Gruppen dagegen vor. Aussagen von Politikerinnen und Politikern gehen viral und werden zerpflückt. So geschah es mit politischen Äußerungen nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht 2022 auf 2023. Am 10. Januar saßen in der ZDF-Talkshow Markus Lanz, unter anderem Aladin Elmar Falani und der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz. Bei seinen kritischen Einlassungen zu den strafrechtlich zu verfolgenden Vorgängen in der Silvesternacht drückte sich der konservative Politiker mit einer Wortwahl aus, die die vorangegangene Rassismusdebatte noch mal befeuerte.
Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben. Und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es hier solche Exzesse gibt. Und das fängt ja nicht mit Berlin und Neukölln an. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen Sie diese Kinder zur Ordnung rufen. Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen.
Der Soziologe Elmar Falani hatte in der Sendung sichtlich Schwierigkeiten, sachlich auf diese Gedanken zu reagieren. Ebenso erging es Selin İzel Günaydın. Die Deutsch-Türkin muss die Wortwahl ihres Parteivorsitzenden ausbaden.
Und natürlich ist die Aussage, die Friedrich Merz getroffen hat, verletzend, gerade für Menschen, die sich innerhalb der CDU engagieren. Ich habe morgens ganz, ganz böse Nachrichten auch bekommen. Ich habe ein paar Leute, die ich selbst mit in die CDU reingeholt habe und die mir dann gesagt haben, beziehungsweise ich habe gerade noch eine Nachricht bekommen, ich trete aus der CDU aus, was soll das? So, weil das Leute waren, die mit einer Ambition in die CDU gekommen sind, die gesagt haben, ich möchte mitgestalten, mir gefallen die Werte der CDU.
Letztlich hat sich gezeigt, dass die gesamte Debatte um Silvester durch politische Schnellschüsse sowie nicht gründliche Berichterstattung negativ beeinflusst wurde. Dennoch kommt der Soziologe Aladin Elmar Falani insgesamt zu einem positiven Ergebnis für Deutschland als Einwanderungsland.
Ich habe gesagt, eine 3-plus kriegt Deutschland. Die 3-plus sagt erstmal nichts. Die 3-plus sagt nur, wir sind bei einer 5-minus gestartet und wir sind sehr schnell auf eine 3-plus gegangen. Und diese Geschwindigkeit, wie wir auf eine 3-plus, vielleicht sogar auf eine 2-minus gekommen sind, ist das Entscheidende.
Elmar Falani zieht für sein Resümee einen internationalen Vergleich.
In den 90ern, völlig zu Recht, hat man gesagt, die Niederlande sind ein liberales Land. Und Deutschland ist total konservativ. Und Schweden war so ganz oben. Und Niederlande war auch ganz oben. Und wir waren so, ne? Also wir haben die Niederlande überholt. Eindeutig ist Deutschland liberaler, offener als die Niederlande. Wir haben die Niederlande überholt. Und die Niederlande hat keine Rückschritte gemacht, sondern sie hatten nur minimale Fortschritte gemacht. Und wir haben sie so überholt. Und wir sind praktisch, um jetzt mal im Bild zu bleiben, wir haben die Niederlande überholt und bezogen auf Schweden eingeholt.
Zudem sei zu berücksichtigen, dass Deutschland mit einer Wiedervereinigung deutlich schwierigere Rahmenbedingungen zu meistern hatte.
Deutschland hat sich längst als Einwanderungsland etabliert. Nach den USA ist Deutschland das beliebteste Zielland für Zuwandererinnen und Zuwanderer aus aller Welt. Auch das Gesellschaftsbild zeigt, wie vielfältig Deutschland bereits ist. Mittlerweile besitzt jede vierte Person eine Zuwanderungsgeschichte. Laut dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes von 2021 lebten rund 22,3 Millionen Menschen mit einem Migrationshintergrund in Deutschland. Das entspricht 27,2% der Gesamtbevölkerung. Betrachtet man den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel in Deutschland, ist die Bundesrepublik auch noch lange auf Einwanderung angewiesen. So ist davon auszugehen, dass sich die deutsche Bevölkerung auch in Zukunft weiter diversifizieren wird. Für einige entwickelt sich Deutschland damit in die richtige Richtung. Für andere geschieht eine Entgleisung in die genau falsche Richtung. Eine Gesellschaft, in der jede Bürgerin, jeder Bürger restlos zufrieden ist, wird nirgends möglich sein. Es kommt darauf an, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu verständigen. In Deutschland ist und bleibt der gemeinsame Nenner das Grundgesetz. Daran muss sich jede und jeder kompromisslos halten. Die Vermittlung dieser Werte bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie muss an diejenigen vermittelt werden, die neu in unsere Gesellschaft dazustoßen. Sie muss aber ebenso in der bereits einheimischen Bevölkerung verständlich und deutlich vermittelt werden. In dieser Podcast-Reihe haben wir versucht, die Geschichte der Einwanderung in Deutschland historisch zu beleuchten und auf bestimmte Ereignisse aus einer sehr persönlichen Perspektive zu blicken. Deshalb erfüllt diese Reihe keinen Anspruch auf journalistische Vollständigkeit. In der Perspektive von Betroffenen bieten die Folgen auf wichtige Ereignisse der Bundesgeschichte einen authentischen Zugang. Und mit dieser Folge geht diese Reihe nun zu Ende. Hoffentlich hatten Sie damit Freude und eine gute Zeit. Autor Melissa Schirifolo und Hüseyin Topel. Lektorat Rüdiger Achenbach. Schnitt Yusuf Temizyurek. Sound Malik Quality. Im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Am Mikrofon verabschiedet sich Hüseyin Toppel.